Ja, wenn wir auf die Geistesgaben während dem Lobpreis gehört haben, da ist mir es doch direkt ein Anliegen, von den Impulsen her nochmal auf dieses Buch hinzuweisen, das uns in unserer Predigtreihe begleitet. Eine 52-wöchige Möglichkeit, tief zu reflektieren. Ich fand es so spannend, dass in dem Wort Gottes, das uns zugesprochen wurde, gesagt war, da ist ein großes Problem und Gott wird ein Wunder tun. Und zwar hieß es, Gott wird an dir ein Wunder tun. Wir erwarten so oft, dass Gott die Wunder in unseren Umständen tut, aber Gott ist viel mehr darin interessiert, an uns und in uns zu handeln, als um uns. Wir haben immer den Fokus, dass Gott um uns etwas tut, aber sein Hauptfokus ist, dass er es in uns tut. Warum? Weil wir im Himmel erwartet sind und unsere Umstände werden definitiv hier bleiben. Das ist doch eine gute Aussicht, oder? Ja, wenn ich jetzt in der Pfingstgemeinde wäre, dann hätte ich... Aber naja. Gut, wir sind ja auch in der Wüste, das ist ja die andere Seite. Unsere Predigtreihe heißt Mit Gott in der Wüste. Da ist es ja einem nicht immer zum Jubeln zumute, das sehe ich auch ein. Und jeder von uns kennt Wüstenzeiten. Heute im dritten und abschließenden Teil dieser Predigtreihe wollen wir da nochmal drauf gucken und schauen, was können wir aus den Zeiten der Wüste lernen. Wir haben ja gesagt, Wüste ist nicht nur das, was äußerlich und um uns herum geschieht, sondern Wüste, das sind Erfahrungen und Lebenssituationen, in die wir gestellt werden, durch die wir müssen und die eine Absicht haben. Jeder Mensch kennt Wüstenzeiten. Wenn man Christ wird, denkt man, weil das Ganze mit so einem dicken Fest losgeht, wie im Volk Israel, als die aus Ägypten befreit wurden. Da gab es ein Riesenfest, gute Stimmung, Gott war in Wolken und Feuersäule bei ihnen. Das Ganze sah aus wie eine Erfolgsgeschichte, die ihren Verlauf nimmt und nichts kann mehr schiefgehen. Und dann hat Gott sie geführt und er führt sie mit der Verheißung, sie kommen in ein Land, wo Milch und Honig fließt, wo es so richtig gut werden wird. Und die Leute glauben Gott und gehen mit ihm los, aber sie kommen in ein Gebiet erstmal, wo es ziemlich karg ist. Gott führt sie in die Wüste. Und das ist eine Überraschung, die auch viele, die sich entschlossen haben, als Christen zu leben, erfahren. Der Start mit Gott ganz bunt, ganz toll. Und dann unter der Führung Gottes gerät man in die Wüste. Und das irritiert viele Christen. Der russische Schriftsteller Andrei Sinyavsky hat aus dem Gefangenenlager in Sibirien seine Wüstenerfahrung dann so zusammengefasst. Müsst ihr euch vorstellen, ein Mann, Literaturhistoriker, richtig kluger Kopf, sitzt wegen politischer Gründe in diesem Verbannungslager in Sibirien und schreibt: Wir haben uns lange genug Gedanken über Menschen gemacht. Es ist Zeit, an Gott zu denken. Man soll nicht aus alter Gewohnheit glauben, nicht aus Angst vor dem Tod, nicht für alle Fälle, nicht deshalb, weil uns jemand zwingt, nicht aus humanistischen Grundsätzen, nicht deshalb, um die Seele zu retten oder originell zu sein. Man soll glauben aus dem einfachen Grund, weil es Gott gibt. Fantastisch. Da ist so ein Mann in dieser Wüste im Arbeitslager, ein richtig kluger Mann, der was bewegen könnte. Später war er weltberühmt geworden, dieser Mann. Und da sitzt er in diesem Arbeitslager und sein Leben scheint zu Ende zu sein. Er scheint abgeschnitten zu sein von allen Einflussmöglichkeiten, von aller Zukunft. Und das ist doch eine Situation, da könnte man mit Gott hadern, da könnte man mit ihm ringen, ihn anklagen. Wieso lässt du das so zu? Gott, warum änderst du meine Umstände nicht? Du hättest nur einen Schnips machen müssen und die ganze Geschichte wäre anders verlaufen. Jetzt verläuft die Geschichte so. Warum? Kausale Frage, der Blick zurück. Gott stellt ja an der Stelle immer eine andere Frage. Er fragt immer, wozu? Wozu führt uns Gott in so Situationen? Was will er in unserem Leben bewegen? Wir wollen ja immer die Gründe wissen. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, wenn ihr länger als Christen unterwegs seid, über die Gründe informiert uns Gott nur spartanisch. Ist euch das auch schon aufgefallen? Vieles bleibt unbeantwortet. So gerne wir als Christen diese Welt gehen würden und sagen, wir haben die Antwort, müssen wir doch ehrlich zugeben, auf viele Fragen haben wir keine Antwort. Und oft verstehen wir Gott auch nicht, oder? Ja, so ist es. Und ärgert euch das manchmal? Ja, mich ärgert es manchmal maßlos. Du hast mich in deinen vollberuflichen Dienst gerufen und hast mir eine ganze Menge Antworten nicht gegeben. Was soll ich den Leuten sagen? Ich meine, ihr könnt euch an eure Berufe verziehen, aber ich stehe da drin und mein Job ist es, Antworten von Gottes Wort zu geben, und er bietet keine. Und während wir keine Antwort haben, da ist unser Herz in der Herausforderung, die eine oder die andere Seite zu kippen. Und Sinjavski, dieser russische Schriftsteller, der kippt in dieser Wüstenzeit seines Lebens auf den Punkt und sagt: Ich glaube am Ende an Gott. Und er nennt ja vorher viele andere Gründe. Das heißt, damit hat er sich ja auseinandergesetzt. Das hat ihn beschäftigt. Trägt der Glaube mich vor dem Tod? Wird er meine Seele retten? Wird er mich hier rauskriegen aus diesem Gefangenenlager? Und am Ende finalisiert er seine Gedanken in diesem Satz: Man soll glauben aus dem einfachen Grund, weil es Gott gibt. Und das ist der Punkt der Wüste, dass Gott sich uns ganz exklusiv vorstellt. In den Wüsten unseres Lebens, in die Gott uns führt, da entstehen Orte, an denen Gott uns authentisch begegnet. Wüste ist ein Ort der Begegnung. Und wir haben das bei Mose gesehen im ersten Teil. Sehr viele Details in seinem Leben angeschaut, sehr wesentliche Details. Kann man im Internet, wenn man die Predigt verpasst hat, sich nochmal runterladen und anhören. Und im zweiten Teil haben wir einige Punkte über die Wüste gelernt, was Gott in Wüstenzeiten in unserem Leben tut, anhand des Volkes Israel. Beim letzten Mal haben wir 4 Punkte genannt gehabt und haben darüber gearbeitet, dass die Wüste ein Ort ist, an den Gott uns führt. Zweitens, die Wüste ein Ort ist, der uns relativ unklar bleibt, der eine Provokation für uns ist, der uns manchmal auch verstört, auch als Christen. Dann haben wir beim letzten Mal gesehen, dass die Wüste ein Ort der Prüfung ist, und jeder, der mit Gott lebt, muss wissen, dass Gott uns beständig prüft. Prüfungen gehören zum Glauben. Denn die Prüfungen sollen hervorbringen, ob wir uns bewähren und bewährt sind. Und wir haben gesagt, Gott führt uns in die Wüste als einen Ort der Begegnung. Wir begegnen uns selbst in den Tiefen unserer Motive. Wir begegnen Gott so, wie er wirklich ist, nicht wie wir ihn gerne hätten. Und wir begegnen dem Diabolos, dem Durcheinanderwerfer, dem Feind, der unser Leben bedrückt und bedrängt. Wüste ist in der Form ein unwirtlicher Ort. Und beim zweiten Teil haben wir das vertieft. Und heute kommen wir zum Abschluss, und ich will nochmal 4 weitere Aspekte euch vorstellen und sagen: Wüste ist ein Ort der Versorgung, Wüste ist ein Ort der Veränderung, Wüste ist ein Ort der Entscheidung, und die Wüste ist ein Ort des Durchgangs. Es ist nicht der endgültige Ort, wo wir hingehören, sondern der Durchgangsort. Wir beginnen wieder mit dem Volk Israel und denken uns ins Volk Israel ein. Beim ersten Punkt: die Wüste ist ein Ort der Versorgung. Das bedeutet, wir dürfen gelassen sein, wir dürfen uns entspannen in dem Wissen, Gott hat Wege, uns zu versorgen. Israel, wir gehen mal mit dem Volk an den Moment, wo sie noch gefangene Sklaven in Ägypten waren. Israel erlebte seine Versorgung durch die Sklavenarbeit. So lief das in Israel. Die waren ja über längere Zeit Sklaven bei den Ägyptern, die die Weltmacht zu der Zeit waren. Und die Ägypter haben monumentale Bauten errichtet. Vor einigen Jahren war ich mit Freunden in Kairo gewesen, und da sind wir auch zu den Cheops-Pyramiden rausgefahren und zur Sphinx und haben geguckt, was der Obelix da angestellt hat, wo die Nase fehlt, und haben uns das Ganze mal so ein bisschen vor Augen genommen. Das ist schon spannend, vor diesen Dokumenten der Menschheitsgeschichte zu stehen. Und kurz vorher, zeitlich, hatte man die Wohnorte der Sklaven entdeckt, die diese Pyramiden gebaut haben. Das waren ganz kleine so Parzellen, wo Tausende von Leuten auf unmenschliche Art und Weise auf engstem Raum zusammenwohnten. Und dann stand man vor diesen Qualen. Ich sage euch, wenn ihr am Fuß von so der Cheops-Pyramide steht und seht, wie hoch die Steine sind, was für Ausmaße die haben, da fragst du dich, sag mal, was haben die Leute gemacht, und vor allen Dingen, wie haben die das gemacht? Wie haben die diese Steine mit normaler Mannes- und Frauenkraft bewegt? Das ist ja unglaublich, was da einem vorgestellt wird. Und dann wird deutlich, Die Versorgung, die Israel erlebte in der Zeit, das war hartes Brot. Das, was sie zu essen bekamen, setzte voraus, dass sie richtig hart gearbeitet haben. Das war Kampf, ihr Leben war Kampf, ihr Leben war Mühe. Aber der Mensch, sagt man ja, ist ein Gewohnheitstier. Die hatten sich daran gewöhnt, dass man so brutal arbeiten muss. Und es war für sie eine Normalität geworden. Und aus dieser Situation werden sie nun befreit. Und Gott macht es richtig amtlich. Wir haben beim letzten Mal ja genauer hingeguckt. Mit einem Lamm richtig gutes Essen. Und die Ägypter, die sie die ganze Zeit versklavt haben, die schmeißen denen ihren Schmuck und ihren Reichtum hinterher. Hauptsache, diese Israeliten gehen raus. Weg mit euch. Und alles hinterhergeworfen. Und so geht das Volk los und fühlt sich sicher als Krösus. So, wir sind die Auserwählten Gottes. Guck mal, wie Gott uns gesegnet hat. Wie geht die Geschichte weiter, wenn der Anfang schon so ist? Das habt ihr auch schon so gedacht. So, boah, wie geht die Geschichte des Glaubens weiter, wenn der Anfang schon so ein Hammer war? Gott führt sie in die Wüste. Jetzt beginnt die Überraschung. Die Wüste ist ja nicht so der wirtliche Ort. 600.000 Männer, wahrscheinlich ca. 2 Millionen Menschen, da war es dann irgendwann mit dem Trinken bald eng. Ihr wisst ja, vielleicht haben die ja 7 Wochen ohne gemacht, also mit dem Essen und auf die Leckereien konnten sie, nachdem es aufgebraucht war, verzichten, aber mit dem Trinken so nach 3 Tagen wird's irgendwie eng und in der Wüste doppelt. Die Wüste ist ein Ort, wo die Sonne erbarmungslos brennt, wo die Bedeutung von Schatten und Schutz richtig groß wird. Dieses Volk, das so begeisternd auszieht, steht nun mitten in der Wüste. Gott ist da bei ihnen. Wir haben ja beim letzten Mal gesehen, diese Wolkensäule ist da. Gott ist in ihrer Mitte, aber er springt ihnen offensichtlich nicht bei. Und die Israeliten machen eine ganz existenzielle Erfahrung. Sie können sich nicht selbst versorgen. Eine Hammersituation. Sie können sich nicht selbst versorgen. Als ihre Vorarbeiten, die sie gemacht haben, mit Vorräten anlegen, als es aufgebraucht ist, stehen sie irgendwann vor dem Punkt, dass sie merken, wenn wir jetzt nicht Hilfe von außen kriegen, haben wir keine Chance. Wir packen die Situation nicht. Und jetzt gucken wir mal, wie die Israeliten reagieren. Ich sage euch, ich bin so froh, dass ich euch als Gemeinde habe und dass ihr nicht das Volk Israel zu der Zeit seid. Ehrlich, also es geht los. 2. Mose 15, Vers 24, nach der Elberfelder zitiert. Und das Volk murrte gegen Mose. Was sollen wir trinken? Hallo, ich meine, Gott ist bei ihnen in Wolken und Feuersäule. Warum wenden die sich an Mose? Warum kriegt der Mose jetzt diese Fischkarte und kann gucken, wie er mit der Situation klarkommt? Sie murrten. Da ist mal an der Stelle zu erwähnen, murren. Im Hebräischen heißt es, knurren wie ein Hund. Ich mache ja viele Wanderungen und mir begegnen im Schurwald oft Leute, die Hunde haben, Hundehalter. Die Hunde sind zuweilen auch größer und die laufen ja in der Regel ohne Leine. Der Besitzer sagt, er macht nichts. Ne? Nur weiß ich das natürlich nicht. Und dann gibt's da so Hunde, die wedeln im Schwanz. Und mittlerweile weiß ich so, da kann ich relativ easy bleiben, guck dem Hund nicht in die Augen, geh einfach weiter, das klappt schon. Aber manchmal gibt's da auch so Viecher, die sind dann oft so kniehoch. Und diese Dackelteile da, die sind ganz besonders übel. Und wenn dann so ein Viech vor dir steht und knurrt, ist ja unangenehm. Und das erlebt Mose. Das Volk murrte, also wörtlich müsste man eigentlich sagen, die haben geknurrt. Überlegt euch mal, 2 Millionen Leute, 3 Tage nichts zu trinken, die Sonne ballert. Mose steht da, gewandt, Mose, sein Stab. Und die Typen, ich kann das ja gar nicht so, wie sie sehr sonor wahrscheinlich haben die geknurrt. Und aber es geht, guckt euch mal die nächste Stelle an. 2. Mose 16, Vers 3. Das ist so jetzt so diese tollen Typen, die so lange auf die Befreiung gewartet haben. Und dann klagen sie, gute Nachricht, Übersetzung. Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Meine Herren, hätte der Herr uns doch getötet. Stimmen die Verhältnisse noch? Stimmen die Verhältnisse? Die haben 3 Tage nichts getrunken oder die Reste verzehrt und jetzt flippen die Typen aus und sagen, wären wir nur umgekommen. Und manchmal denke ich so, sag mal, sind wir Christen auch so wie diese Israeliten? Da hat Gott so viel Gutes gemacht Und dann hat er mal einen Augenblick den Stecker gezogen. Warum macht er das? Wir kommen da gleich drauf. Er will gucken, was im Herzen ist. Und schon nach 3 Tagen wird er bei den Israeliten fündig. Es läuft nicht wie geplant. Die Leute verhalten sich nicht. Die Leiter sind schuld, Mose, ne? Und seine Konsorten Aaron und die Miriam war ja auch noch dabei. Und die sind natürlich die Schuldigen. Und dann zieht Gott eben 3 Tage den Stecker und alles kommt raus. Du denkst, hallo? Und dann diese Unverhältnismäßigkeit. Hätte er uns doch umgebracht. Ja, wozu? Ach, weißt du, wenn wir wenigstens in Ägypten gewesen wären, wir hätten was zu essen gehabt. Ach so. Die Befreiung Gottes, die Verheißung Gottes, die Zukunft Gottes, die ist weniger wert als ein voller Bauch. Alles doch. Also das ist, ich könnte jetzt Amen sagen und sagen, da müssen wir eine Woche drüber nachdenken. Das ist ja wohl... Ich bin sprachlos, ne? Selten bei mir. Unglaublich, was wir hier lesen. Das Volk murrt, und wenn ihr das 16. Kapitel lest, dann findet ihr die Erwähnung, dass dieses Volk murrt in Vers 2, in Vers 7, in Vers 8, in Vers 9 und in Vers 12. Die haben sich nicht mehr eingekriegt. 3 Tage keine Essens-Trinken-Versorgung, 3 Tage nicht gepampert worden, 3 Tage keine Versorgung und schon ticken die aus. Unglaublich. Unglaublich. Und dann, die Geschichte geht weiter, ne? Die Geschichte geht weiter. Wer sie liest, stellt fest, dass sie dann an einen Ort kommen, der heißt Mara. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch... Okay, ich gehe mal kurz zu der Folie. Hier, 2. Mose 15, das muss ich euch doch lesen. Mose führte das Volk vom Schilfmeer aus in die Wüste Schur. 3 Tage lang wanderten die Israeliten durch die Wüste, ohne Wasser zu finden. Dann kamen sie nach Mara, wo es Wasser gab. Fündig. Aber sie konnten es nicht trinken, weil es bitter war. Deshalb hatte der Ort auch den Namen Mara, Bitterwasser, erhalten. Also ich verstehe Gott nicht an der Stelle. Jetzt sind die 3 Tage, Mose hat Stress ohne Ende, die murren, die knurren. In einer Tour, jetzt kommen die zu Wasser, du denkst, Gott hat das Gebet erhört, jetzt bin ich endlich da, Gott hat für mich gesorgt, ich bin nicht vergessen. Und dann müsst ihr euch vorstellen, die Typen, 3 Tage ausgetrocknet, Wüste, 50 Grad in der sengenden Sonne, und die nehmen Schöpfer ein Gefäß, was sie vielleicht von ihren ägyptischen Nachbarn bekommen haben, so ein Goldteil, rein ins Wasser und den ersten Schluck angesetzt. Ja. Ich meine, warum macht Gott sowas mit seinen Leuten? Hätte der die nicht jetzt zu Wasser, das auch schmeckt, das genießbar ist? Aber Gott will ja unser Herz ergründen. Die Leute von Israel rotteten sich gegen Mose zusammen und murrten. Hey, dieser Begriff zusammenrotten. Was ist da los? Was ist da für eine Emotion im Laden? Mensch, Mose, wo führt der uns hin? Was läuft hier? Und dann sagen andere, ja, habe ich schon gewusst, der Mose, das ist ein völlig selbstbezogener Typ, der wollte eine große Story, weißt, der hat eine offene Rechnung mit dem Pharao gehabt, der ist nämlich da an dem Hof groß geworden und dann musste er flüchten, da war er 40 Jahre in der Wüste und er hat ja so eine Bitterkeit in seinem Herzen und der begleicht eine Rechnung mit dem Pharao und benutzt uns. Wir, das Volk, die wir doch hätten in Ägypten sterben können, die wir aber wenigstens einen vollen Bauch gehabt hätten, uns benutzt er um seine offene Rechnung, so ein typisches Leiterteil. Hört ihr die? Hört ihr die? Die rotten sich zusammen, die sind ja nicht in einer geordneten Volksversammlung zusammengetreten. So, ja, was können wir denn jetzt machen? Können wir mal hier ein Meinungsbild? Kann jemand mal ein paar Karten austeilen? Schreibt mal eure Punkte drauf. Wir wollen sie auf der Flipchart clustern und rausfinden, was ist unser Problem? Und wie machen die ja nicht? Die rotten sich zusammen, die haben so einen Hals. Ich wollte nicht Mose gewesen sein in der Situation. Du, Mose, eine dumme Rolle. Könnt ihr das nachvollziehen? Es läuft dumm für Mose. Sie rotten sich zusammen und murren. Was sollen wir trinken? Mose schrie zum Herrn um Hilfe. Finde ich so toll, dass der Mose dem Volk nicht antwortet. Ey, ich meine, da kommt doch was. Hat der in den 40 Jahren, wie wir in der ersten Predigt gearbeitet haben, hätte er das vor seiner Wüste so gemacht? Hat er einen Ägypter erschlagen? Was ist da passiert in diesen 40 Jahren? Er schrie zum Herrn. Ich finde den Mose also, boah. Mose, du stehst so unter Druck. Was die Leute mit dir machen, was die dir an den Kopf werfen, ist unglaublich. Und wie du reagierst.
Mensch, Mose, wie kommt man da hin? Ich hätte mich verteidigt, ich wäre bitter geworden, ich hätte Gott angeklagt. Mir wäre das alles zu viel gewesen. Ich hätte gesagt, Gott, in welche Falle hast du mich gelockt? Der Mose schreit zum Herrn. Und der Herr zeigt ihm ein Stück Holz. Na, das ist ja wohl eine Antwort. 2 Millionen Leute haben Durst und Mose kriegt ein Holz. Gott, bist du in unserer Kultur Holz wahr gewesen? Wir sollten Wasser haben. Für 2 Millionen Leute, also 1 Million Liter, wäre wohl das Wenigste, was du jetzt irgendwie kurzfristig bereitstellen solltest. Wir brauchen kein Holz, Wasser. Ich meine, blickt Gott unsere Situation nicht? Was gibt dir da für Antworten? Wie passen Gottes Antworten zu unseren Bedürfnissen? Ich verstehe Gott nicht. Ich verstehe nicht, wie er wirkt. Ich weiß gar nicht, was er will. Irgendwie scheinen wir auf 2 unterschiedlichen Autobahnen unterwegs zu sein. Ich fahre volle Düse ins Verderben und er fährt volle Düse in sein Wochenende. Nimm ein Stück Holz. Danke auch. Überlegt euch mal, wie viel Glauben der Mose gebraucht haben muss, um sowas Dummes jetzt zu machen. Das ist ja in den Augen von jedem, der das von außen betrachtet, ist doch Schwachsinn, was hier läuft. Das macht doch keinen Sinn. Und jetzt an der Stelle zu handeln, an der Stelle zu agieren auf das, was Gott ihm sagt, das braucht so viel Glauben. Wir kennen ja diese Geschichten vom Ausgang. Wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Deswegen sind wir ja so entspannt. Weil, oh, Mose war ein cooler Typ. Aber wir müssen mal den Ausgang wegblenden und mit Mose in dem Moment sein. 2 Millionen Leute, die sich zusammengerottet haben und die murren, die knurren. In Vers 2, Vers 7, Vers 9, Vers 12, die murren, da ist richtig was los. Und Mose steht da und schreit zu Gott. Wir sagen, der verhält sich hammermäßig. Und dann sagt Gott ihm, nimm ein Stück Holz in die Hand. Sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen? Weißt du, was gleich hier passiert, wenn ich vom Holz... Unglaublich, unglaublich. Ich habe vor Mose enormen Respekt. Das warf Mose ins Wasser, da konnten sie es trinken. An diesem Ort gab Gott dem Volk Gesetze und stellte seinen Gehorsam auf die Probe. Moses Gehorsam wurde direkt geprüft mit dem Stück Holz. Und eins wird deutlich, in der Wüste geschieht die Versorgung durch die Wunder, die Gott tut. Es ist menschlich nicht möglich, sich in der Wüste zu versorgen. Es braucht Gott. Und das ist doch die Grundlektion, wenn ihr an die erste Predigt denkt, der Mose. War nicht seine Grundlektion Vertrauen lernen üben? Ist es nicht das, was in der letzten Predigt in all diesen Einzelpunkten immer wieder hatten? Ist es nicht das, worum Gott da mit seinem Volk Israel immer gerungen hat? Worum es Jesus geht und was entscheidend ist für uns? Die finale Frage unseres Lebens lautet doch, wem vertraue ich? Wem vertraue ich für meine Versorgung, für meine Zukunft? Wem vertraue ich für meine Gesundheit, für meinen Beruf, für meinen Ehepartner, für meine Finanzen, für mein Wohlbefinden, für meine Einsamkeit, für Gemeinde. Wem vertraue ich? Wem ist die Frage unseres Lebens? Und die muss geprüft werden. Gott gab seinem Volk Gesetze und stellte seinen Gehorsam auf die Probe. Dann Vers 26. Er sagte zu den Leuten von Israel, achtet genau auf das, was ich, euer Gott, euch sage und handelt danach. Befolgt alle meine Anordnungen und Gebote und tut, was ich für recht erklärt habe, dann werde ich euch keine von den Krankheiten schicken, mit denen ich die Ägypter geplagt habe. Ich, der Herr, bin euer Arzt. Wir, die wir zur charismatischen Welt der Christenheit gehören, wir isolieren ja gerne diesen letzten Satz raus. Ich bin der Herr, dein Arzt. Halleluja. Und wir lesen nicht den Zusammenhang, wo da heißt, ich habe euch Gesetze gegeben, handelt danach, lebt in meinen Ordnungen. Vertraut mir, seid mit mir unterwegs. Gesetze ist nicht ein Gängeln und ein Knechten, du musst etwas tun, sondern die Gesetze Gottes sind Ordnungen wie eine Straßenverkehrsordnung, die Unfälle verhindern, die unser Leben bewahren, die uns zum Guten bringen. Weil Regeln und Gesetze und Ordnungen an den Finanzmärkten nicht beachtet wurden, haben wir so enorme Probleme in unserer Gesellschaft. Gesetze sind gut, wenn sie mit einer guten Absicht gestaltet sind und wenn sie sachgerecht sind. Gott kann Menschen sachgerechte, intelligente, sinnvolle, brauchbare Ordnungen und Regeln zum Leben geben, die uns gut tun. Und wenn wir in diesen guten Ordnungen leben, finden wir in dem Zusammenhang diese Zusage, ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie sollen geprüft werden, sie werden geprüft. Also Israel merkt, mit ihren Möglichkeiten haben sie keine Chance durchzukommen. Sie brauchen Gott. In dieser Wüstensituation erfahren sie ganz existenziell, wir brauchen Gott, um durchzukommen. Wenn ihr die Geschichte in 2. Mose 16 weiterlest, das erspare ich dann an der Stelle, nur des Zusammenhangs wegen, ist die nächste Station, weiß das zufällig jemand, wo kommt das Volk als nächstes hin? Elim. Sie kommen nach Elim. Weiß jemand, was Elim ist? Elim war eine Oase mit 12 Quellen und 70 Palmen. Mensch, Gott führt sie nach diesem Punkt genau dahin, wo sie gerne am ersten Tag schon gewesen wären. Gott weiß, seine Leute in die Oase zu führen. Und dann versorgt er sie. 12 Quellen, 70 Palmen, die haben richtig durchgeschnauft. Die Sache war klar. Aber seine Lektion mit ihnen lautet, ich will euch versorgen. Ich bin für euch da. Vertraut ihr mir. Christen dürfen wissen, wenn Gott sie in die Wüste steckt, können sie trotzdem gelassen bleiben. Ihre Versorgung liegt nicht in ihrer Hand. Gott wird sie versorgen. Wüste ist zweitens ein Ort der Veränderung. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Kannst du bleiben, wie du bist? Du darfst? Naja, wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Und viele Menschen spüren das, dass sie, da müssten sich Dinge verändern. Gehen ins Fitnessstudio und besuchen Seminare und lesen Bücher. Eine tiefe Sehnsucht der Veränderung. Joshua Kang in dem Buch Tief verwurzelt mit Christus sagt, in der Wüste umarmt man das Leben, ohne etwas zu verdrängen. Und darum geht es in diesem Prozess der Veränderung. Wir umarmen das Leben mit allem, was dazugehört, und wir verdrängen nichts. Wenn der Vorwurf kommt, Christen sind Leute, die die Realität wegblenden und irgendeinem geistlichen Gedankenbiotop leben, wenn Leute sowas sagen, haben sie überhaupt nicht verstanden, was Christsein bedeutet. Christsein bedeutet, mit Gott gemeinsam die Realität anschauen, wie sie ist, und dieser Realität mit Gott begegnen. Und Gott benutzt die Realitäten, die so mühsam und so schwierig sind, wie in diesen Wüstenzeiten Israels, um uns zu zeigen, was in unseren Herzen los ist. Und das ist unser eigentliches Problem. Sprüche 4,23 sagt, das Herz ist die Hauptschaltquelle, die Quelle, da geht alles von aus. Und der Zustand unseres Herzens ist kritisch. Dieser Punkt ist kritisch, der ist absolut entscheidend. Wir kümmern uns oft mehr um andere Dinge als um unser Herz. Aber aus Gottes Perspektive ist das Herz die entscheidende Schaltzentrale. Da muss es gut sein, dann wird auch unser restliches Leben gut. Und wir können uns so viel vorspielen, auch wir Christen, wir sind da ja gut geübt. Ich gehöre mit zu diesen geübten Leuten. Wir wissen ja, was andere erwarten können, fromm reden, uns fromm geben, das ist ja alles nicht das wirkliche Problem. Aber wenn wir dann in diese Wüste kommen, Durst, 3 Tage durch die Wüste wandern, kein Wasser in Aussicht, dann findet man Wasser und dann ist das Wasser bitter. Das ist so der Höhepunkt. Und wisst ihr was, dann sind wir manchmal, Jesus vergleicht uns ja mit Schafen. Ne? So, Christen sind Schafe. Und Schafe sind irgendwie nicht so ganz die schlausten Tiere, oder? Kann man das so sagen? Also ohne irgendwem jetzt nahe zu treten, aber ich glaube, das stimmt schon. Hans und ich letzte Woche zusammen gelaufen, haben eine schöne Schafherde gesehen und sagt, das sind unsere Geschwister. Aber nun denn, sie sind ja nicht so ganz schlau, diese Schafe. Und dann denkt man an die Schafe und an die Herde. Und da ist jemand, der eine ganz kritische Situation erlebt, die uns allen richtig wehtut. Und wir dummen Schafe fragen nicht, steckt Gott dahinter? Macht Gott was aus dem Herzen offenbar, was sonst immer nur kunstvoll versteckt bleibt? Und könnte es sein, dass Gott manchen von uns in kritischste Wüstenzeiten steckt, wo das Erbarmen aller anderen da ist und jeder sagt, boah, das tut mir so leid für dich und Mensch, kann ich dir irgendwie helfen? Komm, ich bete für dich, ich bete, dass dieses Problem weggeht. Und es ist der größte Fehler, den wir machen, wir sind dumme Schafe. Gott stellt den Menschen in diese kritische Situation, damit offenbar wird, was im Herzen ist. Und denkt an das Volk Israel, jetzt 3 Tage nichts getrunken, die Sonne ist sengend da. Jetzt kommt Wasser und dann sagt einer, und ich bin noch mit Gott geblieben, dann habe ich das Wasser genommen und ich habe getrunken und es war bitter. Und dann stehen wir nebendran und sagen, Mensch, wie kann Gott das nur zulassen? Ich verstehe Gott auch nicht mehr, dass dir sowas passiert. Dass du sowas erlebst und das in Gemeinde, wo die Frommen sind, das ist ein Skandal. Da kommt ein anderer dazu, ja, das finde ich aber auch. Das ist ja schlimm. Dabei hat Gott die ganze Situation initiiert Und während er dieses Wasser trinkt und all die Bitterkeit, all der Frust, all das Enttäuschtsein, all das Abgelehntsein, das man in seinem Leben hat, alle Minderwertigkeit, die man so empfindet. Man hatte gehofft, man würde aufgewertet werden und erlebt doch wieder den Schlag ins Genick, wie schon in der Schule, schon im Kindergarten, schon im Elternhaus und jetzt auch in Gemeinde. Wieder bin ich nicht anerkannt, wertgeschätzt, geachtet. Und Gott lässt es zu und es kommt alles raus aus dem Herzen. Und er sagt, genau da wollte ich dich haben, damit wir über die Dinge deines Herzens reden, weil ich dein Leben verändern will. Und wir dummen Schafe stehen da, oh Herr, befreie ihn von der Situation und hilf, dass diese Not bald vorbei ist und gib, dass er wieder Gunst bekommt. Fehler, Hände weg, nicht segnen, nicht beten, Problem nicht wegbeten, ganz großer Fehler, weil kurzfristige Entlastung, langfristiger Schaden. Bitte kurzfristige Belastung lassen, damit die Gesinnung des Herzens, Epheser 4, 23, sichtbar wird. Damit es auf den OP-Tisch kommt, der Operateur muss eben den Brustkorb aufmachen, wie bei Werner Diehl die Woche am Dienstag. Dann haben die 5 Stunden operiert, um die Bypässe alle entsprechend einzubringen. Und es ist ein Riesenschmerz und kurze Zeit später hat er die ersten Schritte gemacht, 3 Schritte laufen. Das tut richtig weh. Natürlich tut es weh. Aber es ist langfristig. Die Ärzte haben gesagt, in einem halben Jahr hätte es einen tödlichen Herzinfarkt geben können. Langfristig ist es gut. Und das stimmt auch geistlich, versteht ihr? Das ist so wichtig, dass wir verstehen, Gott verändert uns an den Grenzen unseres Lebens. Gott stellt uns in Wüstensituationen, weil er uns verändert. Und die Hauptinstanz, wo wir Veränderungen brauchen, ist unser Herz. Und die Bibel sagt, das Herz ist so ein trügerisches Ding. Das Herz, das windet sich aus allem raus. Und deswegen muss es Gott so eng machen, damit offenbar wird, was im Herzen ist. So wie aus Kohlenstoff mit großem Druck Diamanten werden, so braucht es auch in unserem Leben zuweilen Druck. Damit aus Kohlenstoff, wo man sich die Hände dreckig macht, was einmal verbrennt und dann weg wäre, ein Diamant wird, unendlich wertvoll. Gott hat die Vision für dein Leben, dich unendlich wertvoll zu machen. Und aufgrund des Zustands unseres Herzens brauchen wir manchmal Druck. Und ich weiß, in unserer Wohlfühlgesellschaft ist es unglaublich unsympathisch, was ich da sage. Aber da kommen wir später noch drauf. So wird die Wüste zu einem Ort der Entscheidung. Die Wüste ist kein Ort für Grautöne, für Zwischentöne. Wir sind ja eine Gesellschaft der Zwischentöne. Wir differenzieren ja alles. Wir haben immer noch mal eine andere Position. Wir meinen, dass man immer noch mal nachdenken muss. Aber weißt du, wenn du mit einem Elbler sprichst, ich will nicht sagen, dass die Elbler ein Wüstenvolk wären, aber sie waren ja schon so ein bisschen eingeschneit Und dem Land etwas abbringen, das war harte Arbeit auf der Alp. War harte Arbeit. Und so ein Elbler, der hat nicht so viel Zeit für Diskussionen. Der muss sein Überleben sichern und dann muss er auf den Punkt kommen. Ich habe eine ganze Zeit in der Nähe vom Bayerischen Wald gelebt und die Leute des Bayerischen Waldes, die sind genauso. Das war ein knallhartes Gebiet. Man musste richtig ringen, dass man vom Boden was bekommt. Da gab es nicht viel Zeit für Zwischentöne. Und wir haben auch eine Zeit in Norddeutschland gelebt und sind ab und zu Sonntagsausflügen nach Ostfriesland gefahren. Weites Land. Man sieht montags, wer sonntags zum Kaffee kommt. Weites Land. Und da triffst du genauso Leute. Die Wüste macht aus Menschen Personen, die in der Entscheidung stehen. Entweder oder Leute. Kalt oder heiß. Hell oder dunkel. In der Wüste hast du entweder abweisende Dürre oder lebendig einladende Fülle in den Oasen. Und die Wüstenbewohner sind davon geprägt. Die Wüstentypen sind Leute, die entweder dich total lieben oder richtig emotional hassen. Es sind Leute, die eine enorme Barmherzigkeit leben können, eine Milde oder eine starke Härte an den Tag legen, Zuneigung oder Abweisung. In der Wüste kann man sich an nichts vorbeimogeln. Während wir in unserer Gesellschaft uns an vielem vorbeimogeln können, stellt uns die Wüste in die Entscheidung. Alles Überflüssige verschwindet in der Wüste. Wir werden mit Schweigen konfrontiert, in der Wüste ist es sehr still und es gibt kaum Ablenkung. Wir können nicht davonlaufen. Und wir begegnen in der Wüste den entscheidenden Fragen, den Entscheidungsfragen unseres Lebens. Wer bin ich? Wer muss ich sein? Wohin geht meine Reise? Die Wüste stellt mir diese Fragen. Ich habe einen Satz gelesen, der heißt: Der Luxus der Unentschlossenheit steht in der Wüste nicht zur Verfügung. Das finde ich so interessant. Der Luxus der Unentschlossenheit steht in der Wüste nicht zur Verfügung. Die Wüste stellt mich in die Entscheidung. Edmond Jabet, das war ein französischer Schriftsteller und Dichter, der hat die Wüste dann, oder diese Entscheidungspunkt der Wüste so formuliert: Zwischen Himmel und Sand, zwischen dem Alles und dem Nichts brennt die Frage. Sie brennt und hört nicht auf zu brennen. Wer von Gott in die Wüste gestellt wird, der kriegt brennende Fragen und er kann ihnen nicht ausweichen. Die Wüste ist ein Ort der Entscheidung. Gott stellt den Menschen in die Entscheidung. So wird auch Israel in die Entscheidung gestellt. All diese Punkte, die man auf der Wüstenwanderung von Israel liest, sind Punkte der Entscheidung. Und es ist so heftig, was da passiert. Das ist so herausfordernd, was in diesen Punkten der Entscheidung passiert, dass das Volk Israel sogar sagt: Wären wir in Ägypten gestorben, wir hatten es besser im Sklavenhaus Ägyptens. Sie idealisieren ihre Vergangenheit. Früher war alles besser. Die Versuchung ist doch sehr groß, das zu sagen. Neulich spricht mich einer unserer Älteren an und ich frage ihn: Sag mal, wie gefällt es dir eigentlich, dass wir zum Opfer versuchen und häufiger auch eins immer der Älteren mit einzubauen? Dann sagt mir dieser ältere Bruder unserer Gemeinde: Ach, ist ja schön, aber du, wegen mir müsst ihr das nicht machen. Weißt du was, ihr müsst unbedingt weitergehen. Ihr müsst unbedingt die Weichen nach vorne stellen. Wir sind bald nicht mehr. Die Gemeinde von Jesus Christus hat einen Auftrag, der geht über uns hinaus. Früher war es, wie es war. Ihr müsst in die Zukunft denken. Das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet von einem älteren Bruder unserer Gemeinde. Aber ich möchte trotzdem, dass unsere Älteren geehrt werden und dass wir eine Gemeinde sind aus Jung und Alt. Das ist ein hoher Wert. Wir wollen keine Jugendgemeinde sein, wir wollen keine Seniorengemeinde sein. Wir wollen eine Gemeinde aller Generationen sein. Ich glaube, dass das ein ganz hoher und wertvoller Wert ist. Aber es ist schon interessant, sowas zu hören. Nicht zu idealisieren. Israel ist dabei zu idealisieren. In Ägypten war alles besser. Wisst ihr, wenn wir unter Druck kommen, dann idealisieren wir, dann fantasieren wir. War es in Ägypten wirklich besser? Leute, ihr fantasiert doch. Das ist der Ort der Entscheidung. Wenn Gott unser Leben eng macht, wenn Gott unser Leben eng macht, dann wird es für uns unbequem. Und wir müssen uns entscheiden, wir sind herausgefordert. Und so viele von uns würden gerne den Luxus der Unentschlossenheit behalten. Dieses Luxusgut gibt es bei Jesus Christus nicht. Du heiß oder kalt wärst, aber weil du lau bist, spucke ich dich aus. Offenbarung. Wir sind in die Entscheidung gestellt. Und wenn wir uns nicht entscheiden, entscheiden wir uns doch. Wenn wir uns nicht entscheiden, entscheiden wir uns doch. Gott stellt uns die Entscheidung. Wenn wir sie nicht treffen, weichen wir ihm aus. Wir entscheiden uns gegen ihn und seine Wege. So wird die Wüste immer ein Ort der Entscheidung. Wir haben eine Verantwortung. Schließlich ist die Wüste ein Ort des Durchgangs. Und damit atmen wir wieder alle auf. Wir haben Zukunft. Leute, wir haben Zukunft. Nach jedem noch so dunklen Abend verspricht uns Jesus Christus, es wird einen hellen Morgen geben. Es gibt wieder einen Morgenstern. Jesus Christus ist der helle Morgenstern. Wer mit Jesus Christus unterwegs ist, darf wissen, egal wie dunkel seine Situation heute und jetzt ist, es ist nicht das letzte Wort. Es wird wieder hell werden. Wenn wir vorspulen in der Geschichte Gottes mit Israel, da sehen wir, die Wüste war nur eine Durchgangsstation. Es ist natürlich bitter zu sehen, das muss ich ja der Ehrlichkeit halber sagen, dass nicht alle, die damals als Erwachsene in die Wüste zogen, auch im Land der Verheißung ankommen. Da müssen wir noch mal einen kurzen Blick drauf werfen. All die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Die Wüste ist ein Ort der Entscheidung, was wir gerade gesagt haben. Da heißt es, diese Leute, die haben seine Zeichen und seine Wunder gesehen. Da waren Leute mit Gott unterwegs und erleben Gott am Werk. Aber was machen sie? Sie prüfen Gott. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich Gott vertrauen kann. Ich würde gerne mal so ein Vlies auslegen. 10-mal machen die das. Die prüfen Gott. Das heißt, sie misstrauen ihm. Das war unsere Eingangsfrage und es ist die Schlüsselfrage der Wüste. Wem vertraue ich? Schlüsselfrage unseres Lebens. Wem vertraue ich für mein Leben? Und sie haben sich in religiösem Skeptizismus hier präsentiert. Die waren ja mit Gott, die waren ja in der Gemeinde Gottes, die gingen ja in den Gottesdienst. Die waren ja immer treu da, die kamen ja nicht 2-mal im Monat, die waren ja immer dabei, die konnten ja nicht ausweichen. Die waren ja nun zusammen in der Wüste, die waren jedes Mal dabei. Man kann jedes Mal dabei sein und auch die skeptische Distanz halten. Und sagen, ja, ich weiß doch nicht so, vielleicht lege ich schon mal ein Vlies aus. Also wenn Gott mir einen Ehepartner schenkt, dann will ich ihm vertrauen. Wenn er mir die und die Arbeit gibt, wenn ich das Haus für 175.000 kaufen kann, dann will ich Gott vertrauen und dann diene ich ihm. Habt ihr so Christen auch schon kennengelernt? Hier steht einer vor euch. Wenn ihr also noch keinen kanntet, guckt mich an, ich bin so einer. Wie oft habe ich es abhängig gemacht, dass Gott meine Wünsche erfüllt, ob ich ihm gehorche? Irgendwie falscher Film. Falscher Film, das funktioniert nicht. Aber ich habe gedacht, ich könnte Gott beeindrucken. Gott, ich diene dir mit meinem ganzen Leben, wenn du mir eben noch das und das schenkst. Ich weiß, es gab einen Punkt in meinem Leben, da war ich mit 15 Jahren Christ geworden und hatte dann so mich in ein Mädchen verliebt und wollte unbedingt dieses Mädchen als Freundin haben. Und habe gebetet und irgendwie klappte das nicht. Und ihr kennt ja alle, ihr seid ja durch so Sachen durchgegangen, oder? Kennt ihr auch. Also. Und dann war ich ja nun Christ geworden, dachte ich, ja, ich habe den Joker. In dem Spiel spiele ich jetzt den Joker. Und sage, Gott, wenn du mir dieses Mädchen gibst, werde ich dir immer treu dienen. Und wenn nicht, wende ich mich von dir ab. Und Gott will mich ja bei sich haben, also wird er mir das Mädchen geben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Gott ziemlich cool auf seinem Thron sitzt und sich nicht verunsichern lässt durch mich. Dann sieht er sowieso mein Herz. Und dann hat Gott mir das nicht erfüllt, was ich wollte. Und habe ich dann gesagt, so, Gott, jetzt reden wir nicht mehr. 14 Tage. Keine Bibel mehr gelesen, nicht mehr gebetet, nicht mehr in die Gemeinde gegangen. Du, meine Baptistengemeinde, wo ich Christ wurde, die haben sich alles Sorgen gemacht um mich, zu Recht. Und ich habe geschmollt. Und dann kamen die aus der Gemeinde, haben bei mir geklingelt. Lothar, was ist mit dir denn los? Mir hat es gefallen, gell? Die kümmern sich um mich, die geben mir Aufmerksamkeit. Das macht mich bedeutend. Das tut mir gut. Meiner minderwertigen Seele tut es gut, dass andere nach mir fragen. Sollten noch ein paar mehr nach mir fragen, ne? Ja, so, genau so, so lief das ab. Und dieses Muster, du, ich sag dir, das ist ja so tief im Leben drin. Das ist ja so tief drin. Ich würde dir gerne sagen, das habe ich vollends alles überwunden. Durch den Herrn Jesus. Jemand hat mir die Hände in die Frisur gelegt und seither habe ich alles hinter mir. Ja, das ist ja manchmal so Weihnachtsmann-Teile da, ne? Aber egal. Jedenfalls 14 Tage nichts. Gott, wisst ihr, was das Blöde war in meiner Situation? Ich konnte nicht abstreiten, dass es Gott gibt. Ich hatte ihn erfahren, ich bin ihn nicht losgeworden. Ich hätte lügen müssen, wenn ich gesagt hätte, es gibt keinen Gott. An dem Tag, wo der Vorhang in meinem Leben sich geöffnet hat und ich das erste Mal den Blick auf Gott in Jesus Christus geworfen habe, war mir klar, es gibt Gott. Und auch wenn ich ihm in dem Moment nicht gehorchen wollte, wenn mir seine Wege nicht gefallen haben, wenn er nicht getan hat, was ich meinte, dass er für mich tun müsste. Und ich war richtig verärgert auf Gott, aber ich konnte nicht leugnen, dass es ihn gibt. Nach 14 Tagen habe ich kapituliert mit den Worten von Jesus Christus, die wir in dieser Woche bedenken und die in meinem Fall banal sind, eigentlich unangemessen, dass ich sie verwendet habe und doch waren es meine Worte. Ich sagte dann, Gott, nicht mein Wille soll geschehen, dein Wille soll geschehen. Und das ist der Kampf meines Lebens, mich immer wieder neu zu entscheiden, Gott, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Und zu den Konditionen von dir machen wir die Geschichte und nicht zu meinen Konditionen. Und ich kapituliere vor dir, du gibst die Konditionen vor und ich klinke mich bei dir ein. Das wollten die in Israel nicht. Sie haben ihn 10-mal geprüft, sie haben nicht gehört auf seine Stimme. Gott hat geredet, aber sie wollten nicht auf ihn hören. Und dann heißt es am Ende, wenn Gott um einen wirbt und man nicht reagiert, heißt es dann Ende vom Vers 23, Alle, die mich verachtet haben.
Was?
Das waren Leute, die ganz eng mit Gott waren, die ihn jeden Tag gesehen haben. In der Wolken, in der Feuersäule. Die mich verachtet haben. Und dann gibt es ein Aber. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist. Ihr seht die ganze Kontrastformulierung. Ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Josua war auch noch dabei, der ist hier nicht erwähnt. Josua und Kaleb, das sind die zwei aus dieser Generation, die reinkommen. Nur zwei. Alle haben Gott erlebt, nur zwei kommen ins Land. Jesus Christus ist auch der, der uns vorangegangen ist. Er ist durch die Wüste und er hat das Vertrauen gehalten. Und jeder, der sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt und mit Jesus Christus unterwegs bleibt, darf wissen, die Wüste ist ein Durchgangsort. Er wird mich durchbringen. Nicht meine Leistung, nicht meine Anstrengung, nicht meine wunderbaren Werke bringen mich durch. Gott in Jesus Christus bringt mich durch. So erleben wir, dass die Wüste ein Ort ist, an den Gott uns führt, der uns immer wieder in Unklarheit versetzt, und ein Ort, an dem Gott unser Herz offenbar macht und prüft. Es ist ein Ort der Begegnung mit allen Parteien, die in unserem Leben stattfinden, mit mir, mit Gott und auch mit dem Feind. Und es ist ein Ort, wo Gott uns das Wunder der Versorgung erfahren lassen will. Die Wüste ist der Ort, wo offensichtlich die tiefe und echte Veränderung unseres Lebens geschehen kann. Wenn wir uns dafür entscheiden, die Wüste wird definitiv nur ein Durchgangsort sein. Wir sind nicht bestimmt für die Wüste. Wir sind bestimmt fürs gelobte Land. Gott stellt dich in die Wüste. Heute, morgen, wenn du aus der Wüste bist, du wirst wieder in die Wüste kommen. Gott wird dein Herz prüfen. Er macht es nicht, um dich oder mich irgendwie zu blamieren, sondern dass in unserem Herzen eine Reinheit, eine Klarheit, eine Echtheit entsteht, die nachher im Himmel besteht. Und das wünsche ich uns als Gemeinde. Wir gehen auch als ganze Gemeinde immer wieder durch Wüstenzeiten. Gott prüft uns. Die Dinge gehen nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Unsere Herzensmotive werden offenbar. Ich komme mit meiner Meinung nicht durch. Andere kommen mit ihrer Meinung nicht durch. Es gefällt uns nicht, was passiert. Meine Herzbeschwerden sind eine Wüste in meinem Leben, wo ich etliche Konsequenzen ziehen muss, die mir nicht gefallen. Gott lässt nicht mit sich diskutieren. Mein Herz wird offenbar. Und es ist der Moment, wo in der Wüste mein Herz so verändert werden kann, dass vor Gott besteht. Wie geht es deinem Herzen? Wie ist der Zustand deines Herzens? Gott macht ihn in der Wüste offenbar. Bete die Probleme nicht zu schnell weg. Vielleicht hat Gott dich reingebracht. Renn nicht weg. Vielleicht wollte Gott dich an dem Ort haben. Mit Gott in die Wüste. Die Chance unseres Lebens. Amen.